Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Willkommen zu Zeit zum Wandel. Heute verschieden und doch verbunden. Wie Vielfalt gelingen kann. Diversität ist gemeint natürlich im Alltag, in der Gesellschaft, in Teams, in der Religionsgemeinschaft. Wollen wir heute besprechen, in einer Zeit, in der Menschen mit Vorbehalten gegen die Vielfalt eine ziemlich laute Stimme haben. Hallo Bruder Paulus.
Hallo und guten Tag.
Persönlich vielleicht erstmal, du lebst ja in einem Orden mit Brüdern ganz verschiedener Herkunft zusammen. Ich kann mir vorstellen, da lernst du eine Menge und zwar jeden Tag über Diversität.
Darum ist mir das Thema auch so wichtig. Viele haben das ja gar nicht auf dem Schirm, dass eine christliche Gemeinschaft eine Gemeinschaft ist, die nur sozusagen im Geist verbunden ist und die sich nicht gesucht hat, weil man emotional so viel voneinander hat. Kann man im Gottesdienst beobachten, da hat man sich auch keinen ausgesucht, der da hinkommt. Im Orden kann man das auch sehen und viele wundern sich, dass so verschiedene Leute überhaupt zusammenleben können. Diese Ordensgemeinschaften haben sich aufgrund eines Geistes zusammengefügt und leben deswegen anders zusammen als in einer Nachbarschaft, wo man wegen Grundstückspreisen zusammen ist oder wenn man irgendwie arbeitet oder sonst wie. Da ist man ja zusammen gezwungen worden durch äußere Dinge. Da fehlt ja der Geist. Und je weniger es in einer Gesellschaft einen gemeinsamen Geist gibt, umso weniger kann man sich natürlich auch in einer Nachbarschaft darauf berufen. Und das ist eines für mich der Grundübel in der heutigen Zeit, dass wir vielleicht viel zu wenige Veranstaltungen haben, wo wir uns mal um den gemeinsamen Geist einer Gesellschaft kümmern. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage an mich. Ja, Ordensgemeinschaften sind sehr diverse Unternehmen und vielleicht auch gerade deswegen so erfolgreich, weil sich darin in dem einen Geist der Jesuiten und der Franziskaner und der Benediktiner oder wir Kapuziner und was das alles für verschiedene Orden gibt, dass sich da eben so verschiedene Begabungen zusammengefügt haben, die dann auch eben so Vielfältiges hervorbringen konnten mit großer Kraft. Aber natürlich ist das kein Spaziergang. Ja, also wir brauchen deswegen auch ständige Ankerpunkte des gemeinsamen Gebetes und aus der Regel lesen und uns nochmal vereinbaren, was wollten wir eigentlich miteinander und ist das wirklich das, was mit dem Ursprung zu tun hat, die ständigen Diskussionen über die Satzungen, muss das wieder reformiert werden, dann entsteht wieder ein Reformorden. Das ist ständig im Wandel und ich finde das für mich super attraktiv und es kommen in den meisten Fällen tolle Charaktere dabei raus, aber man darf auch nicht verschweigen, dass in diesem Miteinander es auch tatsächlich Entwicklungen gibt, wo auch der ein oder andere verunglückt in diesem Miteinander, was dann eine zu große Herausforderung war, diese Diversität.
Vollkommen klar. Ganz banal gefragt, wer ist die am weitesten gereiste Person, mit der du derzeit zusammenlebst? In der Gemeinschaft?
Bei mir am weitesten gereisten, ja, das ist ein Bruder, der in Indien geboren ist und da aufgewachsen ist, der vorher eine Banklehre gemacht hat, dann eingetreten ist. Also nicht mal aus einem typischen Internat kommt, wie es denn in Indien eigentlich üblich ist. Ich habe einen Bruder, der schon vor 40 Jahren in Chile war und dort gelebt hat und der sich mit den Indigenen beschäftigt hat, ein Mitbruder, mit dem lebe ich zusammen, der in Mexiko Jahre gelebt hat als Missionar und der jetzt mit uns lebt. Also sehr unterschiedliche Erfahrungen. Oder ein anderer, jetzt jüngerer indischer Bruder, der in Südafrika ein halbes Jahr studiert hat, auf den Philippinen und der auf seine Weise eben auch ein toller Typ ist. Und es ist einfach schön zu sehen, wie wir in unserer Unterschiedlichkeit eines Geistes Kind sind.
Ja, großartig. Und diese Diversität hat ja auch den schönen Nebeneffekt, man hat immer sich was zu erzählen, oder? Also die Storys gehen ja nicht aus, oder?
Ja, man hat sich was zu erzählen, man kann neugierig aufeinander sein. Und ich wundere mich ehrlich gesagt, warum nicht mehr junge Männer auf die Idee kommen, zu sagen, ich mache da mit. Und ich will da eigentlich mitmachen. Und wenn du mir gerade zuhörst und noch jung genug bist, also herzlich willkommen in unserem diversen Universum, ist vielleicht auch noch ein Platz für dich, also das sage ich ganz ernst, weil ich manchmal so denke, ja, auch hier als Bruder Paulus spiele mit der Mönchskutte und lass mich da drin fotografieren und ich weiß dann schon, was die Zeitschriften für Fotos alles zeigen wollen, aber das ist alles natürlich Symbolwelt von gestern, wie man gestern diese tollen Dinge eingepackt hat. Also jetzt ein Foto, ich beim Podcast-Aufnahme, ich mit dem T-Shirt an im Sommer.
Kein Bestätigen in Zivil,
ja, oder Paulus? Will ja eigentlich gar keinen Journalist mehr sehen, weil man das nicht sofort sieht, was der eigentlich tut. Ich habe 6 Jahre in Gera gelebt, undercover in Thüringen, und habe dort im Jugendhilfeausschuss mitgearbeitet, war Bürger in dieser Stadt mit diesem franziskanischen Herzen. Und so, dass der Mitbruder, mit dem ich zusammenlebte, wir zwei beide, auch noch manchmal ein Dritter mit dabei, das Beste daran war, dass Menschen dort in Thüringen gestaunt haben, was seid denn ihr für Männer, die kein Geld an uns verdienen wollen, die kein dickes Auto vor der Tür haben, die sich um die Armen kümmern und die auch noch in ihrem Wohnzimmer manchmal singen. Was ist das für komische Typen eigentlich? Und das war für mich wie an den urfranziskanischen Zeiten, wo die Bevölkerung in England, die ersten Brüder waren ja schon 20 Jahre, nachdem Franziskus den Orden initiiert hatte in England, da gibt es Berichte, dass Menschen gesagt haben, was für merkwürdige Gestalten, nicht 5 verschiedene Leute, die irgendwie zusammengehören, die nichts besitzen wollen und die irgendwie uns nicht beklauen wollen. Was merkwürdige Typen. Und dieses Unterschiedliche, das dich eint in dem einen Geist, das scheint mir bis heute hochattraktiv. Und ich glaube, da hat die Gesellschaft jetzt noch was vor sich, Diversität und Unterschiedlichkeit wirklich als Gewinn zu sehen.
Gibt es so ein ganz zentrales Anderssein eigentlich, dem du begegnet bist in deiner langen Ordenszeit, wo du sagst, Mensch, das hat mich fundamental wirklich im Kern mitgeprägt auf meinem Weg?
Ja, ein Art Kapuziner, der mir eigentlich nur in meinen jungen Jahren begegnet ist, der, wo ich so dachte, als junger, überzeugter, kuttentragender, barttragender, junger Kapuziner, wo ich gesagt habe, das ist kein richtiger, der ist ja immer zivil und der hat keinen Bart und der fliegt in der ganzen Weltgeschichte drumherum und kommt gar nicht zum Chorgebet, wenn er mal da ist, sondern schläft aus. Also ich habe den so richtig verurteilt. So ganz ordentlich von oben runter, wie das so Konvertiten ja so machen, die so was ganz Neues anfangen. Und der hat dann mal 4-mal eine Vorlesung gehalten, 1,5 Stunden über Religionsgeschichte. Und diese 4 Vorlesungen von 1,5 Stunden haben mein gesamtes Denken bis heute geprägt. Ich bin über den zu Hans Blumenberg gekommen und habe dessen philosophische Vorlesungen gehört. Und der hat mir in 4-mal 1,5 Stunden Herz und Augen geöffnet. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist jetzt ein Mitbruder, den ich jetzt so richtig verurteilt habe und so gedacht habe, und der eigentlich lebt jetzt in Kanada, der auf seine eigene Weise da sein Charisma verwirklicht, was mit meiner Weise gar nicht zusammenpasst, und wir sind doch verbunden. Das ist schon irgendwie einfach was ganz, ganz Schönes.
Faszinierend. Zoomen wir mal raus aus der Ordenswelt in die Gesellschaft hinein, auch in die Politik hinein, in eine Situation, wo der amerikanische Präsident beispielsweise in den USA die DEI-Programme, also die Diversitätsprogramme, einfach ja die Toilette runterspült, auf gut Deutsch, und dass wir in Europa in manchen Staaten sehr ähnliche Tendenzen haben, im eigenen Land Kräfte haben, die scheinbar stärker werden, die etwas gegen Diversität haben. Und irgendwie kennen wir ja dieses Spielmuster aus unserer eigenen nicht leidlosen Geschichte. Und das ist in unserem Land mal 92 Jahre her, dass das geschehen ist. Und scheinbar haben wir Leute, die sich nicht mehr dran erinnern. Dazwischen in so unserer Lebenszeit, also sagen wir mal, die Menschen, die Ü60 sind und dankbar dafür sein dürfen, ein ganzes Leben in Frieden gelebt zu haben, zumindest mal in Deutschland, und in einer relativen Freizügigkeit und gerade in den letzten Jahrzehnten mit zunehmend einem Gedankengut, das sagt, ja, wir müssen uns mit Kolonialgeschichte auseinandersetzen. Wir müssen uns mit Homosexualität auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Leid, was über Jahrhunderte Frauen angetan wurde, beispielsweise. Und dürfen dann nicht nachlassen und unser Vokabular anpassen, unsere Politik anpassen, unser ziviles, auch persönliches Verhalten anpassen. All das scheint gefährdet.
Je komplexer die Welt um uns herum ist, umso einfacher hätten es viele Menschen gerne, dass es eben für alles eine einfache Lösung gibt, und das wird dann sehr schnell auch auf Menschen ausgeweitet. Ich habe erst einmal, muss ich wirklich sagen, Verständnis für Menschen, die sagen, lasst mich in Ruhe mit allem, ich möchte ein einfaches Leben, ich will dieses Komplexe nicht, weil die haben Sorge um sich selbst und um ihr Ich. und sind im Grunde genommen alle kleine Trumps, die alle sich selber groß machen wollen und völlig vergessen haben, dass ja natürlich niemand sich groß machen kann. Also niemand kann ja sich selber erhalten. Es hängt ja alles mit allem zusammen. Und ich kann mir das nicht aussuchen, mit wem ich zusammenhänge. Wir stehen auf den Schultern einer vorhergehenden Generation. Und das macht doch schon von selbst demütig. Es macht doch von selbst demütig. Also man braucht ja nur durch Museen zu gehen, um zu sehen, dass die großartigsten Kunstwerke, oder wir haben in München das Deutsche Museum, die großartigsten technologischen Errungenschaften, die hat ja niemand geplant, sondern die sind einem eingefallen, weil er vorher schon hunderte von anderen Begegnungen hatte. Man sollte auch nicht so tun, als hätte Daimler oder Marie Curie mit ihren Röntgenstrahlen, die haben ja alle auf irgendwie Wissen und Vorarbeiten von anderen gestanden. Und von daher glaube ich, dass die Verschiedenheit der Welt ist die Quelle überhaupt, dass wir zusammen sind. Und ich wüsste gar nicht, käme gar nicht auf die Idee, jemandem zu sagen, du darfst nicht sein. Ich habe aber Verständnis dafür, dass Menschen sagen, das ist mir zu viel, ich möchte eigentlich nur noch mich sehen, weil sie vielleicht in sich nicht mehr den Glaubenskern tragen, dass diese Welt auf Heil und auf gute Zukunft angelegt ist, dass diese Welt eine Sonne hat, die für alle scheint und die wirklich genügend ist. Und es haben Menschen einfach Angst. Mit einem Wort, es haben Menschen einfach Angst. Und meine, wenn nicht mehr genug auf dem Konto kommt an Geld, hat man Angst und fragt sich sofort, warum kriege ich jetzt nicht mehr genug vom Kuchen? Ich kenne Rentnerinnen und Rentner, die haben im Monat nur noch 100 Euro, weil die Miete so hoch ist, ja? Und das ist kein Pappenstiel. Und deswegen will ich auch hier gar nicht so einfach mal eben eine Lösung anbieten. Da sucht man dann schon nach Schuldigen und fragt sich, warum kriegt denn jetzt eigentlich die, die noch gar nicht so lange im Lande sind, die kriegen aber diese und jene Hilfe und ich habe aber so wenig. Ja, dann muss ich natürlich auch sagen, dann müssten Sie vielleicht auch mal Hilfe beantragen. Ja, das mache ich aber nicht, habe ich noch nie gemacht. Ja, dann ist es aber jetzt vielleicht dran. Ja, da ist aber gegen meinen Stolz. Ja, da kommt man dann in solche Gespräche rein. Also ich verstehe Menschen, die es gerne einfacher hätten und die auch einen Schuldigen brauchen. Für diese Mechanismen habe ich Verständnis. Aber darum habe ich ja mein Buch geschrieben, dass wir empfindsamer werden, was sich in uns tut, wenn wir anfangen auszugrenzen, wenn wir anfangen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn wir anfangen, einfachen Lösungen zu vertrauen. Ja, was passiert da eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Und oft ist es einfach, dass sich eine Veränderung angebahnt hat, der ich nicht mehr Herr werde und wo ich mich nicht mehr als Herr in meinem eigenen Lebenshaus fühle. Und dann will ich irgendeinen dafür verantwortlich machen und glaube dann auch noch, wenn ich den rausschmeiße, ausmerze, wegmache, dass es mir dann besser geht. Ja, das hat Hitler den Leuten klar gemacht. Wenn wir jetzt hier irgendwelche Leute nicht mehr haben, dann geht's uns besser. Und das wird heute genauso erzählt. Und ich bin für Augenmaß. Wir können nicht die ganze Welt retten. Ich bin überhaupt nicht gegen eine vernünftige Politik. Aber ich bin gegen eine Politik, die Ängste bedient, die populistisch sagt, ich habe eine Lösung für euch, aber die verschweigt, dass diejenigen, die die Lösung anbieten, am Ende auch noch der Grund sein könnten für die Angst, die man im Leben hat. Ja, also ja. Wir beseitigen die Angstursache. Aha, wunderbar, aber dann werden wir die Ursache deiner Angst. Und also von daher, Diversität muss eingeübt werden. Und das ist einfach so, dass wir da als Menschen brauchen wir dafür eine Vertrauensgrundlage. Eine Vertrauensgrundlage, die wird im Elternhaus gelegt, da werden wir nicht umhinkommen. Und ich weiß, dass ich mich auch in so einem Podcast wie hier auch aus dem Fenster lehne und vielleicht wird es dann auch irgendwann zum Fallstrick, aber ich kann schon sagen, dass Kinder zu ihren Eltern gehören und dass wir das als Gesellschaft unbedingt organisieren müssen, dass Kinder zu ihren Eltern gehören. Ich habe da nicht eine Lösung für und da gibt es bestimmt auch nicht eine einfache Lösung für.
Gerade eine Diskussion geführt mit einer herausragenden US-Pädagogin, die über dieses Helicopter-Parenting schreibt, doziert und einfach den Sachverhalt aufmacht, dass in diesem Drang, einen College-Platz in 15, 18 Jahren für mein heute dreijähriges Kind zu bekommen, Montag Klavier, Dienstag Ballett, Mittwoch Football und so weiter und so weiter, um zu geiern auf irgendein Stipendium und so weiter. Diese Kinder verbringen dann quasi keine Zeit mehr in ihren Familien und mit ihren Eltern. Und eine renommierte Ivy League-Uni in Amerika bietet jetzt einen Kurs an für diese Kinder, die dann anfangen zu studieren, eben diese 15 Jahre später. Und der heißt Living. Da wird ihnen gezeigt, wie man Bett macht, wie man Geschirr abspült.
Ja, ich meine, ich bin jetzt kein Vater. Ich will auch da gar nicht jetzt von etwas reden, wovon ich selber keine Ahnung habe. Aber ich kann sagen, ich habe Verantwortung für ein Obdachlosenfrühstück. Und wenn man Menschen fragt, die da so sitzen und mit denen ins Gespräch komme, dann kann ich schon sagen, dass da eine sehr hohe Prozentzahl verlässliche Eltern vermisst hat in der Kindheit. Und ich glaube, dass es Diversität, also Unterschiedlichkeit kann der ertragen, der auf einem Fundament steht. Also Camphaus hat bei der Verleihung des Ignaz-Bubitz-Preises hier in Frankfurt in der Paulskirche den wunderbaren Satz geprägt, dass Toleranz kommt von Tolerare und Tolerare heißt tragen. Und tragen kann nur, wer selber stehen kann. Also wer selber nicht stehen kann, wer sich seiner selber nicht gewiss ist, der kann natürlich auch den anderen nicht aushalten, weil der einen selber in Frage stellt. Und wie wir Menschen so ticken, wir haben ja in Bayern einen tollen Spitzenkoch, der afrikanischen Herkunftshintergrund hat, nicht? Wenn der dann in breitem Bayerisch seine YouTube-Videos schreibt, dann muss ich selbst erstmal umschalten innerlich, weil wir sind ja eben Menschen. Das, wir machen uns ja auch nur über das Anderssein so einen Kopf. Ich selber bin ja jetzt Kapuzinermönch und wenn ich so in eine Veranstaltung gehe, dann lebt die natürlich auch davon, dass ich als ganz anderer komme, der nicht in diese Welt reinpasst. Der soll ja da in Kommunikation treten, das ist aber ein Spielrahmen. Aber wenn man so existenziell einfach mit der Vielfalt zu leben hat, dann riecht's eben nicht mehr so wie immer zu Hause, sondern ich habe pakistanische Nachbarn, ich habe diese Nachbarn, jene Nachbarn und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, die ihre Unternehmen gar nicht mehr fortführen könnten, hätten sie nicht Menschen aus 80 Nationen als Mitarbeitende. Die sagen natürlich, wir machen hier Kochfest mittlerweile, wir haben einen Essensbeirat für die Kantine, wir müssen unterschiedliche Programme fahren, weil und wir lernen einfach, dass wir jetzt eben ganz unterschiedlich sind. Ich habe letztens die Tochter von Herrn Grupp gehört, die jetzt das Unternehmen mit ihrem Bruder weiterführt. Und es war schon wirklich herzerfrischend zu sehen, wie da in diesem Unternehmen versucht wird, wirklich Näherinnen und Näher aus aller Herren Länder irgendwie zusammenzufinden, die in Deutschland immer noch nachweisen, dass wir in Deutschland ordentliche, faire Kleidung produzieren können. Und die dann Deutschkurse mit den Leuten machen und die einfach ein interkulturelles Miteinander einüben. Und das sind natürlich neue Herausforderungen, wobei das auch nicht stimmt. Ja, also bitte, Deutschland ist ein Vielvölkerstaat, Amerika ist ein, Trump ist selber Immigrant. Ja, unser Papst ist ein peruanischer US-Immigrant.
Genau.
Warum ist Diversität so eine Herausforderung? Natürlich auch jetzt in dem eng geführten Sinne. Mir begegnet jemand, der homosexuell ist, mir begegnet jemand, der nicht binär ist. Ich habe mit dem ungewohnte Resonanzen. Der stellt mich in Frage, nicht weil der mich in Frage stellen will, sondern der einfach durch sein Dasein meinen Weltentwurf in Frage stellt. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der ist halt polyamor.
Ja.
Er braucht drei Frauen. Da denke ich, aha. Und das ist für ihn total normal. Ja. Ich habe noch nicht mit den Frauen gesprochen, nicht? Also jetzt, da erstaune ich erst einmal und werde es irgendwie versuchen zu verstehen. Und genauso werde ich aber auch verstehen müssen, dass Menschen Fleisch essen, der ich Vegetarier bin. Und ich weiß, merkwürdigerweise bin ich einer, der Vegetarier ständig durch seine Existenz in Frage stellt, bei jedem Essen sozusagen. Wie, isst du kein Fleisch? Ja, nein, ich esse kein Fleisch. Ich sage ja nicht, isst du denn Fleisch? Ja, das ist irgendwie, wir brauchen in unseren Welten, in denen wir leben, sowas wie eine Normalitätsvorstellung, damit wir darin navigieren können. Und wenn da jemand auftaucht, der anders ist als alle, dann ist das erstmal eine Bedrohungslage für unsere Normalität. Aber sie ist, darum rate ich dazu, in diesen ganzen Diversitätsdiskussionen, erst einmal davon auszugehen, das Leben ist ein Spiel. Und solange es mir jetzt mal nicht an den Kragen geht, ans Leben geht oder an meine Würde geht, ist jemand, der da ist, erst einmal in seinem Anderssein ein anderer als ich. der mich herausfordert und provoziert, mich zu fragen, ja, und was bist du denn eigentlich? Der andere stellt ja eigentlich mir die Frage, wer bist du denn eigentlich, ja? Wenn ich dem sage, wer bist denn du denn eigentlich, dann ist es ja gleichzeitig, wer bin ich denn eigentlich in meinem Verhältnis zu dir? Der verunsichert mich dann eben. Und Franziskus von Assisi hat eine ganze Stadt verunsichert, dass der sagt, ich mache euren ganzen Reichtumskrams nicht mit. Ich ziehe mich von meinem Vater nackt aus und sage, ich will nicht mehr sagen Vater Pietro Bernardone, ich will sagen Vater unser im Himmel. Ja, wie so ernst nimmt jemand jetzt plötzlich den Glauben, was ist das denn eigentlich? Und kann auch eigentlich gar nicht sein. Und stellt ganze Konstruktionen von Wirklichkeit in Frage. Und darum ist das Diversitätsthema vielleicht ist deswegen auch so hochgespült, weil wir offensichtlich damit Probleme haben. Wir wollen Uniformität, aber das ist dem Menschen nicht angemessen.
Ich bin hellhörig geworden bei der Vegetarier-Story, weil da habe ich das Gefühl, es geht voran. Ich komme selber aus einer vegetarischen Familie, dritte Generation. Ich habe mein ganzes Leben kein Fleisch gegessen. Als Kind, Grundschule, wurde ich gehänselt. Mensch, dein Papa verdient wohl nicht genug Geld. Ihr könnt euch kein Fleisch leisten. Seit ja, reichlich 20 Jahren ist es doch so, dass A, die kulinarische Vielfalt in unserem Land deutlich zugenommen hat und B, Menschen einen fragen, Mensch, wie hast du das denn geschafft? Da haben wir eine gesellschaftliche Entwicklung, die vorangeht in Sachen Diversität, Integration von Menschen, die einfach die Entscheidung für sich getroffen haben, Mensch, ich esse halt kein Fleisch.
Ja, ich will das wirklich nicht banalisieren, welche Probleme das Thema Diversität denjenigen, die betroffen sind, machen, weil es immer natürlich um bestimmte Personengruppen geht, die aus dem LGBTQ-Bereich sind, ja. Dass wir das hier nicht vergessen. Aber ich will noch hinzulegen, ich trinke keinen Alkohol. Auch das ist eine schwierige Geschichte.
Absolut, klar.
Und wenn man dann anders ist, dann manche fühlen sich dann geradezu angegriffen, wenn man das nicht tut. Und dann stößt man an mit einem Glas Wasser an einem Geburtstag. Ja, wollen wir denn vielleicht alkoholfreien Sekt nehmen und was weiß ich. Also Diversität, das haben wir, glaube ich, jetzt sehr deutlich schon gesagt, stellt einfach in Frage. Stellt Einfachheit in Frage. Und ich will einen theologischen Aspekt dazu legen, der mir immer wertvoller ist. Und ich weiß gar nicht, warum mir der nicht schon länger so wertvoll ist. Aber im Alter kommt das vielleicht. Interessant ist, dass die Entwicklung der monotheistischen Religionen, dass die im Christentum hineinmündet in eine Religiosität, die plötzlich von einem dreifaltigen Gott spricht. Das war für mich eher ein Problem, darüber nachzudenken, ja. Und mittlerweile merke ich aber auch, dass mir das Freude macht, so zu denken von einer Göttlichkeit oder von einer Gottheit oder wie auch immer man das jetzt religionsphilosophisch nennen will, dass da behauptet wird, es wäre nicht eine Gottheit, sondern eine in sich vielfältige Gottheit. Das macht mir auch deswegen jetzt immer mehr Freude, weil ich auch sehe, dass selbst der heilige Franziskus von Assisi vor 800 Jahren diesen dreifaltigen Gott so erfahren hat, dass er auch in seiner Gemeinschaft es abgelehnt hat, einen Abt haben zu wollen. Auch nicht einen Prior. Diesen Namen hat er abgelehnt. Es sollte nur einer Guardian, Wächter sein, oder Minister, Diener, eine ganze Ordensstruktur eingeführt hat, in der das hierarchische Gottesbild, Gott ist oben und wir sind unten, aufgebrochen ist und wir in einem Miteinander sind, wie Gott ein Miteinander ist. In einer großen Verschiedenheit, unvermischt und ungetrennt und was die Theologen alles entwickelt haben. Wenn die christliche Mission vielleicht einen besonderen Sinn hat, dann hat sie diesen Sinn, die Freude an der Verschiedenheit zu verbreiten. Und da macht es natürlich den Christen ein besonderes Problem, dass sie das Verschiedene schon ziemlich gut geschafft haben, nur nicht die Einheit. Und wie wir das dann hinkriegen, ein glaubwürdiges Zeugnis zu geben, dass es eine Einheit in der Vielfalt gibt, und zwar eine ziemlich tiefe Einheit in der Vielfalt, nicht nur so eine behauptete, sondern eine gelebte Einheit, die in der Vielfalt sich ausdrückt. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wo sich das jetzt noch hin entwickeln wird. Aber das ist eigentlich die große Herausforderung. Und mir macht das viel Freude, Menschen dieses Gottesbild zu verkünden und auch selber das zu leben, weil es abgebildet wird in den Atomen mit Proton und Neutron und Elektron. Das ist auch so eine Dreiheit, die da um sich herum saust und die ganze Welt zusammenhält. Und das ist ja auch Verschiedenheit, die sich anzieht und die einander bedarf. Wenn man schon alleine diese physikalische Wirklichkeit sich vor Augen stellt, dann wird man doch erst einmal jemand, der anders ist als ich. Dem wird man einfach eine Tür öffnen für sein Anderssein. Das finde ich super wichtig und ich glaube, das wird umso leichter gelingen, je mehr ich das freiwillig tue. Da brauche ich eine Haltung für. Unangenehm wird es da, wo was eingefordert wird. Ich bin anders, dann musst du das jetzt unbedingt auch mein Anderssein so annehmen, wie ich gerne hätte, dass du es annimmst. Ja, da kriege ich dann wiederum ein Problem mit so einem kämpferischen, du musst jetzt. Von daher, ich bin gespannt, wie wir da uns weiterentwickeln. Aber wenn du mir zuhörst jetzt bei diesem Thema Diversität, dann komm dir selber einmal auf der Spur, indem du sagst, wo bin ich denn eigentlich der andere für andere? Und was heißt das für mich, dass ich der andere bin für andere? Und was brauche ich dann auch von denen, die um mich herum sind, damit ich in meinem Anderssein mich angenommen weiß und fühle? Und da hat ja, glaube ich, jeder bei sich einen Punkt, wo er so denkt, ich bin aber wirklich ganz anders wie die anderen. Und manche verstecken dieses Anderssein. Niemand darf wissen, dass ich diesen Tick habe, dass ich immer einen grünen Stein in der Tasche haben muss oder dieses oder jenes. Und man versteckt sich mit seinem Anderssein. Und vielleicht ist es auch mal eine Art Befreiung in dieser ganzen Diversitätsdiskussion zu sagen, ich möchte euch jetzt mal sagen, wo ich mich immer schon anders gefühlt habe wie ihr. Und ich will das sozusagen mit euch mal einmal üben, anders sein zu dürfen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das aushalten würdet, aber wir können das mal ausprobieren. Solche Gespräche wünsche ich mir, damit wir das mal von irgendeinem theoretischen Niveau runterholen. Und diese ganzen Programme, von denen du gesprochen hast am Anfang, die jetzt in Amerika abgeschafft werden, die kenne ich alle nicht. Die kenne ich wirklich nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob Programme da wirklich helfen. Was hilft ein Programm in der Schulklasse? Was in der Schulklasse hilft kein Programm, wenn da eine nicht-binäre Schüler, Schülerin ist? Da braucht es einfach Einübungen in Persönlichkeitsstärkung. Denn je stärker ich bin, umso mehr kann ich einen anderen auch lassen.
Ich glaube, wir kommen mal zu unserem Anker.
Zeit zum Wandel. Der Anker.
Und ich fand diesen Aspekt des Konkretisierens gerade sehr passend und sehr richtig und sehr wichtig. Also letztendlich geht es ja darum, da wo heute Gräben sind, da Brücken hinzubauen. Wir sind ja leider relativ weit bei der, ich sag mal, der Sturheit von vielen Menschen, die Diversität nicht mehr wollen. Und wir haben das an anderer Stelle auch schon gesagt, dann häufig da, wo, nehmen wir das Beispiel Migration oder Vielfältigkeit in der Bevölkerung, an Orten, die eigentlich nicht furchtbar viel mit Migration und mit Migrantinnen und Migranten zu tun haben. Also wir sitzen jetzt zum Beispiel beide in Frankfurt, einer Stadt, die Bundestagsabgeordnete aus Syrien und aus Kamerun haben, Bürgermeister, der syrischstämmig ist, eine Bevölkerung mit an die 140 Nationen und es verhältnismäßig friedlich zugeht und die ganz, ganz große Mehrheit von Menschen, die nächste Generation würde sagen, das feiert, dass wir so tolle, unterschiedliche Menschen hier haben. Natürlich gibt es auch die anderen, aber der Spielort derjenigen, die Diversität in größeren Menschenmengen ablehnen, ist halt woanders. Und zwar an Orten, wo Diversität, und das ist jetzt egal, ob es Migration oder LGBTQ-Themen sind oder Frauenthemen sind, wo die keine überbordend große Rolle spielen. Also wie bauen wir die Brücke?
Ich glaube, dass wir da einfach das Gespräch und den Dialog für brauchen. Und das ist ja eine Frage, ob wir auch untereinander, ich meine, jetzt in unserer deutschen Gesellschaft miteinander genügend ins Gespräch kommen, ob wir genügend miteinander so sprechen, dass wir die Verschiedenheit auch in den Einstellungen unseres Lebens, dass wir die wirklich auch mal auf den Tisch legen. Also mal richtig mit, ich war in Thüringen 6 Jahre und das war für mich wirklich interessant und auch belebend, mit Menschen zu sprechen, die in dieser Weise groß geworden sind in der DDR und was da auch für Werte transportiert worden sind und wie sie ihr Leben gestalten. Das muss ich auch erstmal lernen, dass es für mich als gewohnter Münsterländer eine Sozialisation gibt ohne Schützenfest und ohne Gottesdienst im Schützenfest und ohne Kommunion und was weiß ich nicht alles. Und da gab es andere Werte, die Jugendweihe, die eine sehr große Rolle spielt, die Einschulung und Nachbarschaftshilfe und wie auch immer. Also die Verschiedenheit zwischen den unterschiedlichen Modellen des Lebens, da muss man miteinander ins Gespräch kommen. Also ich kann wirklich nur sagen, Leute, redet miteinander, kommt miteinander ins Gespräch und seht einfach, dass Menschen, wie sie aufgewachsen sind, immer auch aufwachsen mit dem Willen, Gutes zu tun und diese Welt gut mitzugestalten. Also ich kenne wirklich nicht Leute, die von Geburt an Egoisten sind, sondern einfach Menschen, die ihrer Lebensgestalt Ausdruck verleihen. Und wer natürlich in einem rein katholischen Umfeld aufgewachsen ist, so wie ich, für den waren Protestanten furchtbar. Also für mich war eine evangelische Kirche, habe ich gedacht, was macht die denn bei uns in der Stadt? Die gehört da ja eigentlich gar nicht hin, ja. Das geht mir, da kann ja jeder von uns Geschichten erzählen, ja.
Ja, natürlich.
Da hat jemand, Ja, aber da hat jemand eine Frau gefunden und hat sie mit ins Dorf genommen, die war immer eine reingeschmeckte, die nächsten 40 Jahre noch.
Natürlich.
Also wir Menschen haben das so drauf. Und ich finde, wichtig ist, dass wir darüber lachen. Also,
total.
Und das nicht zum Katastrophe machen, sondern wie blöd wir eigentlich sind. Wirklich, wie blöd wir sind. Und das geht auch in Unternehmen so, dass ein Familienunternehmen nicht weitergeht. Da hat jemand aufgekauft, dann ist das der rein gekaufte Chef. Der kann sich bemühen, wie er will, die Kultur des Unternehmens weiterzuführen. Das wird nie so sein, wie der Senior war. Aber das ist, es wird sowieso nie so sein, wie es war. Wenn man sich diese kleinen Dinge wirklich vor Augen führt, dann muss man sich einfach fragen, sind diese zur großen Frage aufgerührten Themen, Ausländer und geschlechtliche Orientierung und so weiter, dienen sie nicht auch dazu, um eine neue Identität zu stiften? Ja, also dass man einfach mit dem Finger auf andere zeigen kann und wenigstens sind wir uns schon mal einig in der Ablehnung.
Ja. Oben buckeln, unten treten, ja, ja, großes Prinzip.
Wir sind uns einfach einig in der Ablehnung. Wir wissen zwar nicht, wofür wir da sind, aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo wir gegen sind. Und das sind natürlich Bewegungen, da kann ich, glaube ich, keinen anderen Ratschlag geben, als zu sagen, sprechen wir miteinander, sprecht miteinander und lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir an einem Miteinander interessiert sind, das niemanden ausschließt, das niemanden ausschließt.
Was wäre, konstruier doch mal für uns und mit uns einen guten Anfang für denjenigen, diejenige, die Vielfalt eben nicht, wie wir es jetzt in Länge auch thematisiert haben, nicht tolerieren, nicht ertragen wollen, sondern sie einfach gestalten wollen und sagen, ich nehme das, ich mache was da draus.
Ich finde, dass wir in der Alltagsbeobachtung erst einmal eine Grundhaltung halten sollten, das Wort interessant beinhaltet. Interessant, dass es das auch gibt, ja. Interessant, dass es das so gibt. Interessant, dass es diese Lebensform auch gibt und dass wir einen inneren Entdecker, unser inneres Entdecker-Neugier-Gen wachrufen und wissen, wenn wir es wachrufen, dann rufen wir auch die Neugier auf uns selber wach. Eine andere Welt kennenzulernen, heißt ja auch, sich selber kennenzulernen. Ich hätte schon beinahe gesagt, wir sollten einen Diversitätstourismus anfangen. Ja, also wir müssen nicht in ferne Länder reisen, um irgendwie in anderen Welten unsere eigene Welt besser zu verstehen. Es reicht sich schon einfach, in eine Dönerbude zu setzen oder in eine Shisha-Bar oder an einen Ort, wo man freiwillig nie hingehen würde. Und da könnte man sich ja mal einen ganzen Urlaub vornehmen, zu sagen, ich reise jetzt einfach nicht irgendwo in ferne Länder, sondern ich setze mich jetzt einfach mal in einen Hinterhof, wo ich mich nie freiwillig hinsetzen würde. Und dann könnte man sagen, bevor ich jetzt nach Arabien reise, setze ich mich lieber zu Ihnen, die aus Arabien zu uns gekommen sind und will einfach mal lernen, was einfach Sie jetzt mitgebracht haben. Ja, und dass wir so die große Welt in der Kleinen kennenlernen. Also die Freude daran zu haben, dass es so eine Unterschiedlichkeit gibt. Ich habe letztens an einer Bushaltestelle gestanden und habe mich wirklich auch geärgert, wie da ein Vater saß aus irgendeinem Land und wie der mit seinen Töchtern umging und die Frauen dann vom Einkaufen kommen und sich der Pascha bedienen lässt, wo alle meine ganzen Vorurteile bedient worden sind, die ich irgendwie habe. Aber auch nicht guten Tag gesagt, ja, und habe mich auch nicht dazu gesetzt, sondern fand mich ganz toll, wie ich das jetzt so verurteilt habe. Ich schäme mich dann selber dafür. Und denke, ich will das einfach verstehen, wie jemand so sein Leben jetzt da gerade so gestaltet, wie er es gestaltet. Ich weiß es ja gar nicht. Und diesen anderen Kontinent zu erkunden, den anderen wirklich zu erkunden, scheint mir eine große Herausforderung zu sein für jeden Menschen an jedem Ort. Und ich glaube, die größte Neugier zum anderen kann man wirklich entwickeln, wenn man neugierig bleibt auf sich selbst. Also in den unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen ich war, habe ich mich am besten kennengelernt.
großartige Reise von Ordensmauern in die Gesellschaft hinein, in den urbanen Urlaub. Ich finde, das ist ein ganz praktischer Take-out irgendwie, das mal zu machen, anstatt irgendwo hinzufahren, über am besten auch noch mit dem Auto, anderthalb Tage und Nächte und dann Schnitzel essen und sich darüber freuen, dass der Ober auch noch Deutsch gesprochen hat. Also das geht auch anders und es geht vor der Haustür auch anders. Und das finde ich total spannend. Bruder Paulus, wir müssen noch meditieren oder wir wollen noch meditieren. Und ich bin total gespannt, welche Meditation du zu Diversität uns mitbringst.
Zeit zum Wandel. Meditation.
Ich glaube, dass es wichtig ist, in diesem Moment sich, wenn du das magst, dir einmal bewusst zu machen, welche Menschen haben mich eigentlich beeindruckt? Kannst du mal gerade einen Namen wachrufen? Lehrer oder Nachbar? Welche Freunde haben mich beeindruckt? Freundinnen? Wie kamen die in mein Leben? Ganz verschieden kamen die in mein Leben. Und sie waren ganz verschieden. Und sie kamen unberechenbar in mein Leben. Ich habe es nicht gewählt. Ich will es da mal bei mal lassen. Du kannst jetzt auch noch die Bücherwand angucken. Wie kam das Buch in dein Leben? Und dann auch noch mal auf die Nachbarn schauen, mit denen du zusammenlebst, die du auch nicht ausgesucht hast. Und bei aller Unterschiedlichkeit kam es doch zu einem Miteinander. Du bist Diversität. In der Einheit deiner Person ist die Vielfalt zum Du geworden, zum Ich.
Danke, Bruder Paulus, für diese Meditation zu Diversität und danke für Zeit zum Wandel.
Gerne.
Wie immer, danke fürs Zuhören. Bitte schreibt uns doch eure Kommentare bei Spotify oder bei Apple oder auf der Homepage von Bruder Paulus bei bruderpaulus.de auf. Da findet ihr auch natürlich Wissenswertes rund um Bruder Paulus, um sein neues Buch Stark durch den Wandel. Alle Infos dazu und natürlich auch, wie ihr ihn als Speaker gewinnen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und nochmals danke, Bruder Paulus.
Gerne.